ARD Sounds.
Grüße, mein Gast heute ist Volker Lippin. Herr Lippin, bei welchem religiösen Ereignis im Mittelalter wären Sie gerne dabei gewesen?
Bei einer Karfreitagsprozession. Zu erleben, wie die Menschen versuchen, ein Nachspiel sozusagen des Leidens Christi in ihrer Stadt durchzuführen, und aus diesen Prozessionen entwickeln sich dann später Passionsspiele. Also es ist eine hohe Dynamik, es ist eine hohe Selbstrepräsentation der Gesellschaft. Das hätte ich gerne erlebt.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Volker Lippin, Kirchenhistoriker.
Schön, dass Sie bei uns sind. Wie muss man sich diese Karfreitagsprozession vorstellen?
Es ist im Grunde die gesamte Stadtgesellschaft, die mitgezogen wird durch dieses Ereignis. Das ist einer der Höhepunkte im Jahr, dass man sagt, das ist der Moment, an dem Jesus Christus gekreuzigt worden ist für uns. Das zelebrieren wir jetzt. Leider ist es auch der Moment im Jahr, der den größten Antijudaismus mit sich bringt. Das gehört zu diesen Karfreitagsprozessionen auch, dass es Vorschriften gab, dass Juden sich verstecken mussten.
Abgesehen von der Karfreitagsprozession, ansonsten wäre das Leben im Mittelalter wahrscheinlich eher nicht erstrebenswert gewesen, oder?
Für Menschen wie mich wahrscheinlich nicht. Jemand, der zwei linke Hände hat, konnte nicht viel zu seinem Broterwerb tun. Sagen wir mal, es gibt natürlich Rollen im Mittelalter, die auch für jemanden wie mich erstrebenswert wären, interessant wären. In dem akademischen Leben einer Universität ist damals auch Spannendes passiert. Ja, wenn ich mir vorstelle, im 13. Jahrhundert haben sie Menschen, die entdecken Philosophie neu. Das hätte mir Spaß gemacht.
Ja, aber so für den gemeinen Lebenskomfort sind wir jetzt besser bedient.
Wir sind deutlich besser bedient. Man braucht nur den Vergleich zwischen der Covid-Pandemie und einer Pestepidemie zu ziehen. Wir konnten uns irgendwann impfen. Das war im Mittelalter nicht möglich.
Sie schreiben, dass Sie sich immer in Ihrer Arbeit bemüht haben, die festen Bilder von Mittelalter und von Neuzeit zu erschüttern. Was ist allgemein der größte Irrtum über diese vormoderne, wie wir sagen würden, Zeit, über das Mittelalter eben zum Beispiel?
Der größte Irrtum ist, dass wir in so einer Fortschrittsvorstellung befangen sind. Wir denken immer, damals waren sie halt noch nicht so weit, wie wir sind. Und ich versuche eher zu verstehen, dass man dort eine andere Form hatte, Wirklichkeit zu bewältigen, dass man eine andere Form hatte, Wissenschaft zu treiben. Das macht auch bescheiden gegenüber dem, wie wir heute Wissenschaft treiben. Es ist ja nicht so, dass wir sagen könnten, jetzt wissen wir alles. Und es ist nicht mal so, dass wir alles besser wissen. Wir wissen es anders.
Heißt das, dass man damals so diesen Fortschrittsgedanken nicht auch schon hatte?
Fortschrittsgedanke ist in diesem christlichen Weltbild des Mittelalters schwer unterzubringen. Mhm. Das große Ereignis war, da sind wir wieder bei der Karfreitagsprozession, die Kreuzigung Jesu Christi, und dann warten wir auf das Ende der Welt. Fortschrittsgedanke kann heißen, wir entwickeln mehr Wissen darüber, aber das ist es dann schon fast.
Aber das heißt dann umgekehrt, dass Fortschrittsgedanke auch ein Spiegel der Säkularisation ist?
Letztlich eine Folge oder auch ein Mitmotor der Aufklärung. Der Gedanke, wir müssen es immer weiter treiben.
Über die Zeit vor der Aufklärung, also vor der, Sie schreiben, Entzauberung bei uns in Europa, haben Sie ein Buch geschrieben, gerade darüber reden wir nachher auch noch ausführlich. Aber erst will ich wissen, macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie forschend aus Europa auf das europäische Mittelalter schauen oder aus den USA, wo ja zu der Zeit damals noch eine völlig andere Kultur geherrscht hat?
Ich sehe das Mittelalter jetzt tatsächlich deutlich anders durch meine Zeit in den USA. Wir haben ja einen starken postkolonialen Diskurs jetzt in den USA. Das heißt, wir verstehen jetzt sehr stark, wie der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts Kulturen unterdrückt hat. Und ich merke die Ähnlichkeit zwischen diesen unterdrückten Kulturen und dem, was ich selbst im europäischen Mittelalter sehe. Das heißt, ich habe die Vorstellung, in gewisser Weise hat der Kolonialismus samt Aufklärung auch die eigene europäische Vergangenheit unterdrückt.
Und das wird in Amerika generell so oder in Nordamerika dann generell mehr so gesehen als hier aus der Binnenperspektive.
Ich glaube, das ist der Teil, den ich gelernt habe, als jemand, der Europa liebt, der das europäische Mittelalter liebt, das neu zu sehen durch das, was in der amerikanischen Kultur ganz anders interessiert. Die amerikanische Wissenschaft ist sehr global aufgestellt. Da merke ich dann auch mit einmal, wie klein und provinziell Europa ist, verglichen mit den großen Kulturen Asiens, auch mit der Geschichte Afrikas, merkt man, gut, Europa hat seinen Ort, ist eine Provinz und gut ist.
Und hat vor allen Dingen aber auch die Vergangenheit, die entsprechende eben auch dazu, die Sie damit erforschen. Seit 5 Jahren sind Sie jetzt da, oder?
An der Yale University. 2021 bin ich hingekommen, ja.
Was fehlt Ihnen dort am meisten von hier?
Die Altstädte. Ich bin jetzt gerade wieder auf Reisen durch Europa. Wenn man irgendwo lang geht, wo eine Stadt über Jahrhunderte gewachsen ist, kleine Gässchen, die in ihrer Linienführung vielleicht gar keinen Sinn machen. In Amerika ist sehr viel rechtwinklig, das ist unheimlich praktisch, so wie viel in der amerikanischen Kultur sehr pragmatisch ist. Aber so dieses kleine, schnuckelige Altstädtchen, das ist herrlich.
Was ist Yale für eine Stadt? Man kennt es eben nur als Universität. Wie alt ist es da?
Tatsächlich ist Yale der Name der Universität. Die Stadt ist New Haven und im Wesentlichen im 18. Jahrhundert gegründet worden.
Wenn es schon New Haven heißt, dann kann es keine schöne Altstadt haben.
in der Mitte ist ein Riesenpark, der Green, mit relativ, für amerikanische Verhältnisse, relativ alten Kirchen. Wir wohnen in einem der älteren Gebäude, das ist 1820 gebaut worden. Das heißt, eine Altstadt in dem Sinne gibt es nicht.
Was fehlt Ihnen hier, wenn Sie auf Besuch sind von Amerika, von den USA?
Diese unglaubliche Freundlichkeit der Amerikaner. Man glaubt es ja nicht, wenn man die politischen Nachrichten über Amerika hört, aber das, was wir in der amerikanischen Kultur erleben, ist eine Freundlichkeit, eine Offenheit, eine Herzlichkeit, eine Toleranz gegenüber Fremden. Das ist großartig. Der Gang in den Supermarkt in Deutschland ist ein ganz anderer als in den USA. Die Frage, wer wen rempelt, ist in Deutschland sehr viel schneller entschieden.
Empfinden Sie das als wirklich empathische Freundlichkeit oder ist das nicht oft einfach nur auch floskelhafte Kommunikation?
Na, im Supermarkt schließe ich keine Freundschaften. Das ist schon so, das geht nicht tiefer im ersten Moment. Ich habe aber tatsächlich Begegnungen mit Menschen gehabt, bei denen das der erste Schritt war, um dann tatsächlich Stück für Stück tiefer in eine Freundschaft zu gehen. Aber im Allgemeinen ist auch der fremdeste Mensch zu mir erstmal freundlich.
Ist das vielleicht aber auch damit unter anderem verursacht, dass Sie sich ja auch logischerweise in einer Bubble bewegen? Also Sie sind Akademiker, leben dort vermutlich mit sehr viel gebildeten Menschen zusammen, mit denen Sie auch im Austausch sind. Also gerade wenn Sie über Fremdenfreundlichkeit zum Beispiel sprechen, es ist ja tatsächlich was völlig anderes, was uns in den Nachrichten serviert wird, auch aus Amerika.
Es begegnet mir eben tatsächlich auch beim Einkaufen, beim Gang durch die Stadt da, also nicht nur in der akademischen Bubble. Insofern würde ich sagen, es ist breiter gestreut. Natürlich kann ich nicht ignorieren, dass es die massive Ausländerfeindlichkeit in bestimmten Kreisen gibt, dass es da Gewaltexzesse gibt. Und genauso wenig kann ich hier ignorieren, dass es eine soziale Realität von Menschen gibt, die so furchtbar ist, wie wir uns das in Deutschland auch nicht vorstellen können. Wenn Leute völlig aus jedem sozialen Netz herausfallen, das gibt es dort auch.
Jahrgang 66 aus Niedersachsen, Vater Pfarrer. Was für Poster hingen über Ihrem Bett?
Sesamstraße.
Sesamstraße.
Viele Jahre Sesamstraße. Ich habe die viel zu spät abgemacht.
Und okay, wovon wurden die Sesamstraßenposter dann abgelöst?
Da war ich ein langweiliger, spießiger Pfarrerssohn. Es kam dann tatsächlich eher klassische Gemälde. Ich habe eine Dürer-Zeichnung damals selbst nachgezeichnet, die hing sehr lange in meinem Zimmer.
Mhm. Und Musik insgesamt? Also gut, Sesamstraße war ja auch mit Musik. Da sind ja die ganzen großen Stars, ja doch, da sind ja die ganzen großen Stars hingegangen und hatten Gastauftritte in Sesame Street.
Tatsächlich war ich auch musikalisch eher von der klassischen Musik geprägt. Ich habe im Kirchenchor mitgesungen, viel Bach, habe musiziert, Klavier, Cello. Das ist das, was mich musikalisch sehr geprägt hat. Im Hintergrund lief dann, was jeweils in der Zeit gerade dran war, wenn ich das Radio angeschaltet habe, was kam. Aber sozusagen bewusstes Musikhören, das war immer Klassik.
Und diese Prägung, haben Sie schon angedeutet, kam durchaus von Ihren Eltern, von dem Pfarrer aus dem Haushalt.
Und von meiner Mutter, die Kirchenmusikerin war und diesen Kirchenchor geleitet hat. Insofern ist diese Prägung immer da gewesen.
Wie muss man sich das vorstellen? War die Kirche dann für Sie praktisch wie eine Art Zuhause, auch als Spielplatz? Waren Sie viel da
als Kind? Das gehört tatsächlich zu den Schwierigkeiten, die ich einmal mit den Eltern hatte, dass ich in Fastnachtskleidung in die Kirche reingerannt bin, weil das für mich zu Hause war. Ja. Und dann riefen doch ein paar Menschen aus der Gemeinde empört bei meinem Vater an, das gehe nun nicht, dass der Pfarrerssohn da bunt gekleidet hineinkommt. Aber so zu Hause war ich dort, ja.
Als was waren Sie denn verkleidet? Vielleicht wird das nicht unentscheidend.
Das, sagen wir mal so, ich hatte eine Verkleidung, die man noch heute als eine Form der Aneignung nicht mehr vornehmen würde.
Gott. Gut, da fragen wir jetzt nicht weiter nach. Die Kirche, Elisabethkirche in Marburg aus dem 13. Jahrhundert, schon wieder 13. Jahrhundert. Kommt daher möglicherweise ein bisschen auch Ihre Begeisterung für diese Zeit, fürs Mittelalter?
Je älter ich werde, desto mehr merke ich, das ist in der Tat diese Kirche, das ist die Prägung durch diese Kirche, die auch mein spezielles Profil mitgefärbt hat. Als evangelischer Theologe hat man normalerweise keine Neigung zum Mittelalter. Es gibt sehr stark die Vorstellung, Reformation ist was Neues, mit Luther sozusagen beginnt die Welt. Das hat es für mich nie gegeben, weil ich aufgewachsen bin in dieser Kirche, die nun evangelisch war, aber mittelalterliche Altäre hatte. Mein Vater sprach völlig selbstverständlich von der heiligen Elisabeth. Das würden nicht alle evangelischen Pfarrer so machen. Mhm. Das habe ich mitgenommen in mein Leben, ja.
Und nicht nur Sie, das ist ja familiär offensichtlich. Auch bei Ihrem Bruder ist es ja ganz ähnlich, wenn auch von einer anderen Warte aus, oder?
Wir sind gewissermaßen beide so Repräsentanten dessen, was in einem evangelischen Pfarrhaus möglich ist. Wie viel man mitbekommt an Kultur, an Geschichtskenntnis, an Kunstkenntnis.
Was macht der?
Er ist Althistoriker in Frankfurt und er hat sich gewissermaßen von der allgemeinen Geschichte sehr stark den kirchenhistorischen Themen angenähert. Ich habe mich von der Theologie aus den kirchenhistorischen Themen angenähert. Das führt jetzt manchmal dazu, dass wir auch verwechselt werden.
Na gut, aber also diese Kirche hat offensichtlich doch sehr deutlich nachgewirkt und geprägt. Wobei, wenn ich das richtig weiß, Sie hatten ein ganz interessantes Spektrum nach dem Abi, wo Sie ja dran gingen zu entscheiden, was Sie denn studieren. Wenn ich das richtig gelesen habe, entweder Theologie oder Jura oder Mathematik. Also unterschiedlicher können Begabungen eigentlich kaum sein, oder?
Man könnte behaupten, dass das, womit ich dann in der Theologie angefangen habe, sehr stark von meinen mathematischen Neigungen geprägt war. Ich habe mich viel mit Scholastik beschäftigt, mit der Logik der Scholastik. Und ich kenne das von manchen theologischen KollegInnen, dass die sagen, es ist mir alles viel zu kompliziert mit der Logik. Mir war das gewissermaßen in den Schoß gelegt, logisch zu denken, weil ich eben viel Mathematik getrieben habe. Da kommt es also wieder zusammen. Den Unterschied in der Entscheidung damals für das Studium macht es, dass ich gesagt habe, in der Theologie denke ich auch über mich selbst nach. Das passiert in der Mathematik nach meinem Eindruck weniger.
Aber dass Sie jetzt gerade in der Theologie logische und gewissermaßen mathematische Fundamente erkennen und rausheben, das finde ich ja schon interessant, weil gemeinhin würde man ja sagen, also völliges Gegenteil.
Wir können jetzt gnadenlos alle ZuhörerInnen hier rauskicken, wenn ich anfange, über meine Dissertation zu reden, über Wilhelm von Ockham, der tatsächlich logische Operationen gemacht hat, vergleichbar der heutigen analytischen Sprachphilosophie, um zu verstehen, wie kann eigentlich theologische Sprache überhaupt funktionieren? Wie ist das möglich, dass sich Begriffe verwenden, die sich auf so etwas, so jemanden wie Gott beziehen? Mhm. Der reflektiert hat, ganz simpel, wie hängen Subjekt und Prädikat in einem Satz zusammen? So simpel fängt es an, aber dann tatsächlich die Frage zu stellen.
Wir lassen es so simpel, weil sonst kegeln wir nämlich wirklich. Also
ich habe es ja gesagt.
Mehr wollen wir jetzt nicht rauskegeln. Also es wurde dann am Ende die Theologie. Und im Studium und noch vor der Doktorarbeit gab es dann ein theologisches, akademisches Jahr in Jerusalem. Dass es da ein deutschsprachiges Kloster gibt?
Es gibt sogar mehrere deutschsprachige Gemeinschaften dort. Das Kloster, bei dem ich war, ist ein Benediktinerkloster, Domitio Mariae, also Todesschlaf Mariens, der legendarische Ort, an dem Maria gestorben sein soll. Da sind Benediktiner und als dieses Kloster in einer gewissen Krise war, in den späten 60ern, frühen 70ern, wurde dort ein Studienjahr für Deutsche gegründet, um diesen Platz auch wieder bekannt zu machen.
Und zwar evangelisch und katholisch zusammen. Das wäre bei uns ja auch nicht so ganz leicht denkbar, oder?
Das war das Faszinierende, was mich dorthin gelockt hat. In Deutschland sind die Konfessionen in der Theologie sehr streng geteilt. Ich war ja später dann lange Zeit in Tübingen tätig. Da hatten wir evangelische und katholische Räume im selben Gebäude. An der Domitio haben wir zusammen studiert und haben dann auch mit einmal gemerkt, vielleicht habe ich als evangelischer Theologe mit manchen Katholiken mehr zu tun als mit manchen meiner protestantischen Mitstudierenden.
Ökumene ist ja generell eins ihrer Themen. In letzter Zeit hört man wenig davon, also außer man schraubt sich da sehr rein, beschäftigt sich sehr damit. Haben die Kirchen bei uns im Augenblick genügend andere Probleme?
Ich glaube, wir sind momentan in einer Situation, in der man sich damit angefreundet hat, auf Gemeindeebene können wir schon viel Ökumene machen. Vieles unter der Hand, von dem man dann sagt, das soll zumindest der Vatikan vielleicht lieber nicht wissen. Auf offizieller Ebene ist Stillstand. Ne? In Rom ist ein Kardinal zuständig, Kardinal Koch, der nicht so kreativ Dinge weiterdenkt wie sein Vorgänger Kardinal Kaspar.
Hm. Wann waren Sie das letzte Mal in Jerusalem?
Das letzte Mal war ich im November letzten Jahres dort tatsächlich. Dort habe ich einen Kurs für Priester und auch für evangelische PfarrerInnen gehalten und viel gesprochen dort mit Kirchenvertretern.
Und auch viel vom Leben dort wahrscheinlich und von den Auseinandersetzungen. Und die waren damals streng genommen leider nicht so sehr viel anders. Als Sie dort das Jahr waren und studiert haben, so 87, 88 war die erste Intifada.
In der Tat, ja.
Der erste Aufstand der Palästinenser. Haben Sie davon auch was mitbekommen in diesem Kloster oder waren Sie da so weit weg von der Welt?
Nein, wir haben sehr viel davon mitbekommen. Die Domitio-Abtei ist direkt an der Jerusalemer Altstadt. Und damals im Dezember 87 hat ja Ariel Sharon im arabischen Viertel der Altstadt eine Wohnung gekauft und hat dort Chanukka gefeiert. Dezidiert.
Große Provokation.
Eine große Provokation mitten im arabischen Viertel. Und wir waren dort und haben uns das angeschaut, haben auch die Auseinandersetzungen dort mitbekommen. Das heißt, das kam sehr nahe zu uns. Ich saß auch einmal in einem Bus, der mit Steinen beworfen wurde. Also die Realität der Intifada war sehr stark da, einschließlich der Gespräche, dass man mit jüdischer wie mit arabischer Seite gesprochen hat und immer auf beiden Seiten viel Sympathie für den Gesprächspartner hatte. Also es waren natürlich auf jeder Seite nicht die Radikalen, mit denen wir gesprochen haben, sondern Menschen, die verständliche Positionen artikulieren konnten.
Wie ist denn das heute? Ähnliche Frage wie vorhin mit den unterschiedlichen Perspektiven. Wir sprechen vom Nahen Osten in Europa. In den USA ist es Middle East, also schon mal erkennbar ein Stück weiter weg. Wie unterschiedlich nehmen Sie da die Perspektiven auch jetzt in der Auseinandersetzung in der aktuellen wahr, die ja immer weitergeht?
Was mir auffällt, ist, dass die amerikanische Gesellschaft keine Erfahrung mit dem brutalen europäischen Antisemitismus hat. Es gab Antisemitismus immer auch in der amerikanischen Gesellschaft. Aber die Vorstellung, die für uns Deutsche so fest ist, wir sind eine Nation, die Juden unterdrückt haben, ermordet haben, die ist für die jungen amerikanischen Studierenden ganz weit weg. Mhm. Für die sind Juden, Jüdinnen ein Teil der amerikanischen Gesellschaft, ohne dass sie jemals über eine besondere und eben besonders unterdrückte Rolle hätten nachdenken müssen.
Ganz andere Normalität. Haben Sie Hebräisch auch gelernt in der Zeit da ein bisschen?
Ein ganz bisschen. Ich habe durch mein Studium Althebräisch gelernt.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius im Gespräch mit Volker Leppin von Tübingen nach Yale.
Eine wissenschaftliche Karriere wie aus dem Bilderbuch eigentlich, oder? Also im Jahr 2000 Professor an der Uni Jena. 10 Jahre später Wechsel nach Tübingen bis 2021. Wie haben sich in diesen Jahrzehnten allein schon die Theologiestudenten in Deutschland verändert?
Das Erste, was man sagen muss, ist, die Zahl ist immer weiter zurückgegangen innerhalb der Theologie. Und das hat es mit sich gebracht, dass immer mehr Studierende aus dem kirchlichen Kernbereich in das Theologiestudium gekommen sind. In der Zeit, als ich selbst studierte, in den 80er, 90er Jahren, stand die Kirchentagsbewegung, Friedensbewegung im Hintergrund, kamen auch viele ins Theologiestudium, die nicht stark kirchlich sozialisiert waren. Das hat sich deutlich geändert.
Und abgesehen von den Menschen, die es studieren, auch das Fach selbst?
Zu den Eigenartigkeiten des Fachs gehört, dass es sich wenig verändert hat. Es gibt ja momentan auch eine öffentliche Debatte. Christoph Markschies und andere haben die angestoßen in der Presse, ob dieses Fach sich nicht stark reformieren müsste. Und tatsächlich erlebe ich im Vergleich zwischen der deutschen Theologie und der amerikanischen Theologie, welche Dynamik hineinkommt, wenn man stärker auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen reagiert.
Kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Erstmal auf das Fachgebiet. Also jetzt könnte man ja schon meinen, 2000 nach Christus, ein bisschen länger her, über Kirche und Religion im Mittelalter müsste inzwischen doch eigentlich alles längst bekannt und erforscht sein.
Dann gehen Sie mal in Archiv und gucken sich die vielen Handschriften an, die es noch gibt. Und selbst die vielen Texte, die geschrieben worden sind und die ediert worden sind, sind bei Weitem noch nicht alle aufgearbeitet und durchgeschaut. Die Kunst ist nicht immer unter dem Aspekt, was sagt es über Kirche und Frömmigkeit aus, analysiert worden. Also da ist noch ein Haufen zu tun.
Da kommen also wirklich auch noch neue Quellen dazu zum Beispiel?
Da kommen viele neue Quellen dazu. Momentan gibt es einen starken Forschungsstrang von Forscherinnen, die auf von Frauen geschriebene Manuskripte hinweisen. Und das ändert schon das Bild vom Mittelalter gegenüber traditionellen Vorstellungen sehr stark.
Und die sind bis jetzt völlig vernachlässigt worden, oder? Weil die, da waren sie ja. Also die werden ja auch nicht neu entdeckt, sondern die liegen ja rum in den Archiven, in den Bibliotheken.
Dass man wirklich was neu entdeckt, ist der Ausnahmefall, aber dass etwas rumliegt in einem Archiv, heißt auch nicht, dass es benutzt wird und vor allen Dingen nicht, dass es in dieser Weise eingeordnet wird.
Mhm. 2021 eben dann mit 55 nach Yale. Wie kommt man da hin? Auch wenn Sie vorhin gesagt haben, es gibt mehr deutsche Professoren da, aber für mich, Sie sind der Erste, den ich kennenlerne.
Es war so ein bisschen ein Hin und Her zwischen KollegInnen aus Yale und mir, dass die mir mal sagten, hör mal, da wird eine Professur frei, die dich interessieren könnte. Und ich sagte, hör mal, das könnte mich interessieren. Und dann haben wir ein bisschen geredet und dann gibt es eine ganz offizielle Bewerbung, wie in Deutschland auch. Und dann, wenn es gut geht, wird man eingeladen, um sich vorzustellen. Und da fängt der große Unterschied gegenüber Deutschland an. Wenn man in Deutschland eingeladen wird, das sogenannte Vorsingen an den Universitäten, man muss zwar da nicht singen, aber man hält einen 30-minütigen Vortrag, Viertelstunde Diskussion und dann redet man noch innerhalb einer kleinen Gruppe, einer Kommission eine halbe Stunde oder so. Mhm. Und wenn es gut geht, dann muss man noch eine Lehrprobe machen. Das ist es. In den USA, in Yale, war ich eine Woche. Mhm. Ich habe mich mit den Studierenden in verschiedenen Konstellationen getroffen. Ich bin mit der Kommission essen gegangen. Das heißt, man kommt dann auch in Gespräche hinein, in denen ich als Kandidat irgendwann vergesse, oh, ich muss mich die ganze Zeit selbst darstellen. Ja, ich werde natürlicher. Das heißt, die kriegen einen Eindruck von der Person und ziehen dann ihre Konsequenzen nach einer Woche.
Aber unabhängig von der akademischen ist es ja auch eine Lebensherausforderung einfach. Wie war die Lebenssituation damals? Kinder schon erwachsen oder sind die da mitgezogen? Oder wie groß war dieser Umbruch?
Unsere jüngste von 4 Kindern ist damals gerade von der Schule gegangen, hat gerade Abitur gemacht. Mhm. Sodass das in gewisser Weise auch von Seiten unserer Kinder ein Einschnitt war. Und wir zu zweit in die USA gehen konnten. Insofern passte es in die Lebenssituation hier hinein. Für mich selbst biografisch, ich war Mitte 50, ich hatte in Tübingen eine tolle Position, eine tolle Fakultät, tolle Studierende. Irgendwann kommt dann auch der Moment mit Mitte 50, dass man sich fragt, war das jetzt alles? Mhm. Also bleibst du nur bei dem oder suchst du nochmal eine neue Herausforderung? Und ich bin der Typ, nochmal nach einer neuen Herausforderung zu suchen.
Ganz blöd gefragt, wie weit spielt auch eine Rolle, dass das also ja anders finanziert ist, dass das ganze Modell ja anders ist? Also verdienen Sie als Professor in Yale das Doppelte, wie Sie hier in München oder in Deutschland verdienen würden? Oder ist das etwa vergleichbar? Oder?
Es ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, deutlich mehr mhm. als in Deutschland. Man muss dazu auch sagen, die Lebenshaltungskosten in den USA packen kräftiger zu. Aber in der Tat, an einer solchen Universität wie Yale oder Harvard, von dem Format sind die Professorengehälter im Grunde für Deutschland auch nicht konkurrenzfähig.
Ja. Spielt auch eine Rolle natürlich die Art und Weise, wie es finanziert ist. Merkt man das im akademischen Betrieb auch, wird das da ja viel Privatgeld am Ende auch verbunden mit irgendwelchen privaten Interessen reingesteckt wird?
Die privaten Interessen, die werden ganz bewusst getrennt von dem Geldgeben. Also das wird auch jedem Geldgeber gesagt. Wir nehmen das Geld da, aber du kannst uns nicht vorschreiben, was wir damit machen. Was Geldgeber machen können, ist eine bestimmte Benennung eines Lehrstuhls durchzuführen, aber sie können keine Inhalte vorschreiben.
Und unabhängig von den Ausstattungen und den Möglichkeiten, Sie haben es ja schon angedeutet, der akademische Betrieb unterscheidet sich einfach auch, wenn Sie sagen, es wird dort in der Theologie wesentlich mehr auf Heutiges auch offensichtlich geschaut. Die Studenten, die Studierenden, wie sind die anders gestrickt als die bei uns?
Das eine, was man sagen muss, ist, so eine Privatuniversität kann sich die Studierenden aussuchen. Mhm. Also wir an der Divinity School, wir nehmen etwa ein Drittel derjenigen, die sich bewerben. Das College, also wo man für den Anfang auf den Bachelor hin studiert, das nimmt 3,5% ungefähr der Studierenden. Und dann, ich habe gelegentlich am College schon unterrichtet, dann haben sie da eine ganze Anzahl von blitzgescheiten 17-, 18-Jährigen, die sich ihre Ideen zuwerfen und sie können als Seminarleiter nur noch versuchen, diese Vielfalt von Ideen zu moderieren mit denen. An der Divinity School sind es auch hochbegabte, interessante Leute, die dazu noch Lebenserfahrung oft mitbringen. Man macht oft nach dem Bachelor eine Pause und dann habe ich Studierende, die sind manchmal sogar in meinem Alter oder die sind in den 40ern und studieren nochmal Theologie.
Also für einen Professor klingt es spannend auf alle Fälle.
Es ist toll. Es ist einfach toll. Ja.
Jetzt haben wir über den Nicht-Einfluss von Geldgebern gesprochen, was man ja auch sagen muss, seit Präsident Trump wieder gewählt worden ist, hört man, liest man immer wieder, dass der auch die Hochschulen ganz stark ins Visier genommen hat und da ja auch inhaltlich deutlich vorgeht. Was haben Sie davon mitbekommen?
Erstmal habe ich sehr viel Angst mitbekommen im ersten halben Jahr. Das hat sich inzwischen etwas beruhigt, seit man weiß, wie weit die Zugriffe der amerikanischen Regierung gehen. Das ist also die Streichung bestimmter staatlicher Zuschüsse und das ist eine Erhebung von Steuern oder Erhöhung der Steuern. Da kommt aber wieder tatsächlich die Privatuniversität ins Spiel, die ein solches Vermögen hat, dass sie das auffangen kann. Diese großen Privatuniversitäten bleiben stabil und können deswegen auch weiterhin die Forschung fördern, die sie fördern wollen. Das heißt, von inhaltlichen Eingriffen habe ich in dieser Form nichts mitbekommen und kann machen, was ich will.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius trifft Volker Leppin, Gott auf der Spur.
Den Gottesspuren heißt sein aktuelles Buch. Nach 5 Jahren in Yale träumen, denken, schreiben Sie inzwischen auf Englisch oder auf Deutsch?
Das Buch habe ich auf Deutsch geschrieben. Ich mache tatsächlich beides. Ich wechsle zwischen den Sprachsystemen und auch meine Träume wechseln zwischen den Sprachsystemen. Und manchmal weiß ich nachher nicht mehr, wenn ich mich an ein Gespräch erinnere, war das jetzt auf Englisch oder auf Deutsch?
Und wenn wir beim Schreiben mal bleiben, gibt es da unterschiedliche Ergebnisse, ob es Englisch oder Deutsch ist?
Nicht unterschiedliche Ergebnisse, aber unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin da immer noch, ich merke immer noch, wie deutsch ich bin. Auch dieses Buch Gottesspuren ist sehr materialreich, wie wir Deutschen halt sind, wenn wir Wissenschaft treiben. Aber was ich aus dem amerikanischen Schreiben übernommen habe, ist, dass dieses Buch sehr assoziativ entstanden ist. Das ist anders als meine früheren Bücher, nicht entweder eine Chronologie von vorne bis hinten oder ein Gedanke von vorne bis hinten, sondern es sind viele unterschiedliche Themen, die angeschlagen werden und die ein Gesamtbild ergeben. Sie können das Buch dann auch mit dem dritten Kapitel anfangen, wenn Sie mögen.
Umfänglich ist es trotzdem geworden, weit über 600 Seiten.
Deswegen sage ich ja, Sie können einzelne Kapitel lesen, reicht dann auch.
Okay. Und im Vorwort gleich sagen Sie auch noch was ganz Ähnliches zu dem, was Sie gerade erzählt haben. Das muss man vielleicht nochmal auch aufgreifen. Es ist möglich, also den Deutschen aus Deutschland rauszukriegen, aber Deutschland aus dem Deutschen nicht. Das heißt, Sie werden dort dann schon auch noch als Deutscher wahrgenommen, anhand von?
Meinem Akzent als erstes, aber sonst auch bestimmte Verhaltensweisen. Wer ist immer pünktlich bei den Sitzungen?
Ist das klischeehaft nach wie vor?
Es ist so.
Es ist so. Also gut. Gottesspuren. Wo haben Sie die gefunden in der Zeit vor der Moderne, verglichen mit heute?
Überall. Und das ist im Grunde das, was ich versuche deutlich zu machen. In allen Bereichen hat diese vormoderne Welt eine Durchsichtigkeit empfunden für Gott gewissermaßen. Das gilt für die Natur, das gilt für die Geschichte, das gilt für einzelne Menschen, das gilt für Objekte. Überall kann Gott präsent werden.
Da gibt es den Pantheismus zum Beispiel, also den Gott überall, der Gott überall sieht in allem, der aber nun mit evangelischer und katholischer Lehre wenig zu tun hat. Das waren, glaube ich, Sie sind der Professor, die alten Griechen oder wer war das mit Pantheismus?
Da gibt's bei Spinoza gibt es das dann in der Philosophie, also den Ansatz gibt es immer wieder. Tatsächlich ist der Gott, an den ich dabei denke und daher auch diese Rede von den Spuren, es ist einer, der Spuren hinterlassen kann. Der Pantheismus ist ein eigentlich unpersönlicher Gott. Und das hier ist der persönliche christliche Gott, den man am Werk sieht, der Zeichen am Himmel geben kann, dass die Sterne etwas aussagen. Wir haben davon Reste heute noch in der Astrologie. Für viele Menschen in der Vormoderne lässt Gott eine Sternschnuppe erscheinen, um zu warnen, hat irgendwelche Zeichen am Himmel, die eine Tiergestalt haben oder dergleichen, um mir etwas auszusagen.
Ist das erstrebenswert? Gott ist überall?
Es ist faszinierend, diese Vorstellung, dass ich ein Leben habe, in dem das, was wir eigentlich ja wissen, unser Leben ist begrenzt und es muss was Größeres geben, ständig präsent ist.
Mhm. Sie sprechen dann auch von einer Zeit der Entzauberung, eben im, schon im Untertitel, das christliche Europa vor seiner Entzauberung. Das klingt fast ein bisschen wehmütig.
Der Begriff stammt ja nicht von mir, der stammt von Max Weber. Insofern müsste man dann mit dem Begründer der Soziologie im 20. Jahrhundert oder der deutschen Spielart von Soziologie den fragen, naja, ob er wehmütig war.
Sie hätten ja auch ein anderes Wort verwenden können.
Okay, Sie lassen mich da nicht raus, haben Sie auch recht. Nein, das ist ein Stück Wehmut ist da drin, dass ich mir sage, diese technische Weise, wie wir Welt erleben, die reduziert die Welt auch immer. Es gibt von Konstantin Wecker ein Lied, in dem er jemanden besingt, der sich in Drogen verloren hat. Und die Zeile geht dann ungefähr so, das ist nicht erstaunlich, denn immer hat man dir erzählt, dass Chemie die Welt zusammenhält. Oder irgendwie so ist dieses Lied von Konstantin Wecker. Und da ist viel dran zu sagen, wenn wir alles auf Chemie reduzieren, auf Biologie, das jetzt, ich will das nicht schlecht reden, das sind wichtige Wissenschaften und man ist ja auch ab und zu Patient, ich bin ja froh, dass es die Naturwissenschaften gibt. Aber wenn wir alles darauf reduzieren, bleibt viel Tiefe verschlossen.
Naja, also inzwischen muss man sagen, dass der Herr Wecker sich ja weitgehend auch selbst verirrt hat.
Ja, leider hat er das. Das hatte ich eben bei diesem Zitat nicht bedacht, aber man kann es im Grunde auf ihn selbst auch anwenden. Furchtbar.
Auf der anderen Seite ist es ja so, dass Religion ja per se mit Übersinnlichem handelt, also nicht mit Rationalem. Die braucht dann wahrscheinlich auch einfach diese Mythen oder mehr Mythen, mehr Verzauberung.
Und diese Religion war eben breit präsent, so nehme ich die Vormoderne wahr. Religion war eine selbstverständliche Dimension des Lebens und tatsächlich würde ich unterstellen, ein gewisses Bedürfnis nach Religiosität gibt es vielleicht in allen Menschen oder in den meisten Menschen, nur dass die Kirchen selbst auch viel dazu beigetragen haben, dass man das nicht mehr in christlicher Form artikulieren will.
Ja, weil gerade, also nochmal, Sie sind der Theologieprofessor, wir werden hier kein gutes, großes Fachgespräch führen können. Aber so im Allgemeinen würde ich ja sagen, dass gerade die Protestanten sich ja eine Entmystifizierung auf die Fahnen geschrieben haben. Und offensichtlich ist dabei auch was verloren gegangen.
Also es gibt sogar das große, berühmte Entmythologisierungsprogramm von Rudolf Bultmann, protestantischen Theologen im 20. Jahrhundert. Es gibt den aufgeklärten Abbau von Wundern und das tat dem Christentum auch gut. Über sich erstmal Klarheit zu gewinnen, dass man die Dinge auch anders erklären kann. Nur, dass vielleicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden kann und die Reduktion so weit geht, dass man, um auch mit Max Weber zu sprechen, eine gewisse Musikalität für die Religion verloren hat.
Und damit auch Begeisterung letztlich ja dann für die Religion an sich und damit dann auch möglicherweise eben den, naja, Verzeihung, wenn ich sage, Niedergang, den die christlichen Religionen rein zahlenmäßig bei uns ja haben, dann auch mit auflöst, weil es zu aufgeklärt ist alles.
Ja, und man verliert auch ein Stück individuellen Halt. Wenn ich dran denke, dass Margot Kessmann in einem schwierigen Moment ihres Lebens sagen konnte, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist ein unglaublich starkes Trostwort.
Da wäre Gott dann wieder annähernd überall.
So habe ich Margot Kessmann verstanden und so verstehe ich meine vormodernen Menschen.
Das heißt, wenn wir, und das muss ja das Interesse des Theologen sein, wenn wir eine Stärkung der Religionen wieder und der Religiosität bei uns im Alltag wieder haben wollen, brauchen wir dann wieder in gewisser Weise eine Wiederverzauberung der Welt?
Ich würde zunächst einmal schon froh sein, wenn wir eine gewisse Sensibilität dafür haben. Ich verstehe mich nicht missionarisch. Es gibt sehr viele unterschiedliche Wege. Aber dass man zumindest ein Verständnis dafür hat. Ich habe es oft auch in wissenschaftlichen Gesprächen gehört, wenn ein religiöses oder theologisches Argument kam, wurde mir gesagt, ach, jetzt wird's kompliziert. Es ist gar nicht so kompliziert. Religion ist auch ungeheuer einfach.
Ist Glauben einfach?
Glauben als Akt des Glaubens nicht immer. Zum Glauben gehört, da stehe ich in der lutherischen Tradition, immer auch dazu, in den Zweifel zu fallen, in der Gefahr der Verzweiflung zu sein. Insofern ist Glauben etwas, was auch im Leben immer wieder schwanken kann und insofern schwierig ist. Aber die Erklärungsmodelle, die aus dem Glauben entstehen, sind zunächst einmal nicht unbedingt kompliziert.
Gottes Spuren, das christliche Europa vor seiner Entzauberung, heißt das Buch. Volker Lippin bei uns zu Gast, sonst Professor in Yale Elite-Universität in den Vereinigten Staaten und da seit 5 Jahren. Und wenn Sie die Religiosität vergleichen in den USA und bei uns, wo sehen Sie die Unterschiede? Wo sind mehr, um auf das Thema von gerade nochmal zu kommen, wo sind mehr Mythen?
Jedenfalls mehr Religiosität ist in den USA. Religiosität ist auch im Alltag, ist im Smalltalk. Ja, man kann einfach nach dem Chor zusammenstehen und sich fragen, wo gehst denn du in den Gottesdienst? Und übrigens am Freitag, am Samstag oder am Sonntag oder ganz an einem anderen Tag. Na, das ist ein völlig selbstverständliches Smalltalk-Gespräch. In Deutschland habe ich solche Gespräche eher nur als In-Group-Gespräch in kirchlichen Kreisen erlebt oder sonst als etwas, was mit sehr spitzen Fingern angefasst wurde.
Also dann mehr Gott ist überall in den USA.
Sehr viel mehr Gott ist überall, weil Gott auch nicht so stark mit Institutionen und Macht verbunden ist, wie das lange Zeit in Europa der Fall war.
Und es da ja auch ganz viele, ganz unterschiedliche, sehr breite Spielformen gibt von Fernsehpredigern zum Beispiel und Dingen, die hier bei uns ja so überhaupt nicht vorstellbar wären.
Und viele einzelne Gemeinden, viele kleine Gemeinden in der Stadt verteilt.
Was heißt es für den Stellenwert der Kirchen, wenn Donald Trump keine Heimatgemeinde mehr hat? Und sich als nicht konfessionsgebundenen Christen sieht.
Das ist gar nicht so untypisch, der nicht konfessionelle Christ. Es gibt große Gemeinden nicht konfessioneller Christen. Für uns als Deutsche ganz, ganz schwer vorstellbar. Manche dieser berühmten Megachurches sind nicht konfessionell. Das heißt, man versucht auf eine tiefere Dimension zu gehen. Ich spreche jetzt nicht über Trump, sondern über diese Megachurches, auf eine basalere Dimension, in der man sagt, es kann jetzt nicht darum gehen, dass irgendwelche Festlegungen im Laufe der Jahrhunderte uns einschränken.
Und für das Selbstverständnis von jemandem als Präsident, der dann eben sagt, ich kann zwar den Papst kritisieren, aber Christ lasse ich gerade noch durchgehen, aber ich schließe mich da niemandem an.
Es gibt ja jetzt das schöne Buch von Ihrem Kollegen Arndt Henze zum christlichen Nationalismus in den USA, der zeigt, wie im Grunde in die Lücke des Konfessionellen der Nationalismus hineingekommen ist bei der gegenwärtigen Regierung. Das ist bei Trump die eher evangelische Variante, bei Jared Vance, der dann ja auch dem Papst sagt, dass er nicht so genug über den Katholizismus wisse, ist es die katholische Variante. Das heißt, es entstehen Lücken, in die eben auch diese gesamte Machtpolitik, die die Regierung momentan vertritt, hineinrutscht.
Wie wird sich das denn für Sie und für Ihr weiteres Dasein niederschlagen? Wie sehr und wie lange können oder sollen die USA noch Heimat für Sie bleiben?
Geplant ist bis zu meinem Ruhestand. Also ich bin komplett in die USA gewechselt. Ich bin auch zuversichtlich, dass der Rechtsstaat, die Demokratie in den USA sich halten. Insofern bin ich sehr optimistisch für die nächsten Jahre. Und wie ich sagte, mit der Bevölkerung in den USA ist das Leben wunderbar.
mit der Bevölkerung. Aber gibt es, auch das konnte man schon lesen, gerade in den, zum Zweifel nicht in der Theologie, aber gerade in anderen Disziplinen an den Universitäten, die da mehr angegangen werden, auch von Trump, gibt es da wirklich schon eine Art Brain Drain, dass also Kollegen von Ihnen sagen, also das Amerika, das machen wir so nicht mehr mit?
Das gibt es in Einzelfällen, also auch aus Yale sind Kollegen nach Toronto gegangen, gerade die im Bereich Politikwissenschaften, Politikphilosophie sehr exponiert waren. Es gibt es aber nicht in größerem Maßstab. Also unser Kollegium ist weitgehend zusammengeblieben, auch deswegen, weil man merkt, die intellektuelle Atmosphäre hat sich nicht verändert.
Und Sie sagen bis zum Ruhestand, das heißt, Sie haben keine befristete Green Card oder so, sondern das ist eine Dauerarbeitserlaubnis.
Ich habe eine Green Card, die nach 10 Jahren zu verlängern ist, aber das ist normalerweise sozusagen eben tatsächlich nur ein einfacher Verlängerungsakt. Also grundsätzlich habe ich den Status A als Permanent Resident und kann auch am Ende selbst entscheiden, wann ich in den Ruhestand gehe. Ist auch einer Echt? Der Unterschiede zum deutschen System. Ja, ich kann, wenn ich kann, noch mit 80 oder 90 weiterlehren. Das heißt, irgendwann sage ich, jetzt reicht's mal. Und dann gibt's in einer bestimmten Alterskohorte auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt haben wir mal 3 Jahre Übergang. Also Stück für Stück kann man sich verabschieden. Da habe ich noch ein bisschen Zeit hin, um das zu überlegen, wann
ich
das
mache. Und die Professur hat auch keine Halbwertszeit. Also das heißt, die läuft endlos weiter. Und wenn Sie nicht von sich aus sagen, dann lehren Sie mit 90 noch.
Wenn es katastrophal wird, wie ich dann lehre, werden mir schon die KollegInnen auch sagen, denk mal intensiver über deinen Ruhestand nach. Aber im Prinzip bin ich derjenige, der das entscheidet.
Aber bevor wir über die 90 sprechen, müssen wir fragen, was die 60 mit Ihnen macht.
Nichts.
Im Dezember, runder Geburtstag.
Das ist tatsächlich einer der Unterschiede. Wenn ich jetzt in Deutschland wäre, dann wäre die 60 das Fallball, bei dem ich weiß, jetzt beginnt das Jahrzehnt, in dem ich in den Ruhestand muss. Mhm. So ist es, dass es das Jahrzehnt ist, in dem ich vielleicht entscheide, in den Ruhestand zu gehen. Vielleicht auch nicht, das werde ich mal sehen. Insofern machen die 60 tatsächlich noch nichts mit mir. Es ist noch ein halbes Jahr hin, mal sehen, wie es sich dann noch entwickelt.
Feiern Sie in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten?
Ich feiere in Deutschland, in meiner Heimatstadt Marburg.
Wie eng sind überhaupt die Verbindungen? Also wie viel wird da telefoniert oder per Internet Verbindung gehalten?
Sehr viel. Ich bin noch in verschiedenen Gremien in Deutschland und da haben wir ja nun durch Covid auch viel gelernt, dass wir in Zoom-Sitzungen uns dann sehr schnell zusammenschalten können. Ich reise auch viel, ökologisch muss ich sagen, zu viel, bin viel auf Konferenzen in Deutschland, sodass die Kontakte nach wie vor sehr intensiv sind.
Was treibt Sie jetzt gerade nach Deutschland?
Eigentlich die Schweiz. Ich hatte 2 Tagungen in der Schweiz zur Schweizer Reformation und zu Reformkonzepten in der Kirche. Und dann werde ich nur noch eine Tagung in Münster in Deutschland dann haben.
Noch ein Zitat aus Ihrem Buch, aus den Gottesspuren. Die für uns selbstverständliche Welt ist nicht besser als die vergangenen Welten, nur anders. Definiere besser.
Das ist der Trick des Theologen, der den Satz nur verneint. Dann muss ich es ja gar nicht definieren.
Ich probiere es anders. Okay, wie anders müsste denn eine Welt sein, um besser zu sein?
Also tatsächlich schwang bei mir natürlich sehr stark ein moralisches Besser mit. Und da gehört eben auch zu meinen Grunderfahrungen, dass das 20. Jahrhundert uns gelehrt hat, es war das grausamste, brutalste Jahrhundert mit den meisten staatlich angeordneten Morden, die man jemals in der Geschichte hatte.
Vielleicht aber auch in erster Linie dadurch unter dem geschuldet, welche technischen Möglichkeiten und allein qua Masse Menschmöglichkeiten man da hatte, was im Mittelalter gar nicht so, wenn man Massenvernichtungswaffen hat es einfach nicht gegeben.
Selbstverständlich gibt es diese technischen Voraussetzungen, aber nur, dass man sie genutzt hat.
Nur weil Sie über Moral gesprochen haben. Also ist ja die Frage, ob der Einsatz automatisch moralisch anders gewesen wäre, wenn es diese Möglichkeiten gegeben hätte. Aber jetzt sind wir bei hätte.
Und da bin ich wieder bei meinem Hinweis auf die Verneinung. Ich sage nicht besser, ich sage nicht unbedingt schlechter. Es kann sein, dass ein Mensch im 14. Jahrhundert diese Waffen auch so genutzt hätte. Aber diese Grausamkeit, dieser Zynismus, mit dem man Menschen in eine Kammer schiebt und Gas reinlässt, um sie umzubringen, das ist schon etwas Einzigartiges in der Menschheitsgeschichte.
Pfählen, foltern, verbrennen war jetzt auch nicht so freundlich.
Freundlich war es nicht, aber es war nicht diese massenhafte, rücksichtslose Beseitigung, die wir im 20. Jahrhundert hatten.
Halten wir das so fest. Die für uns selbstverständliche Welt ist nicht besser als die vergangenen Welten, nur anders. Und wie man akademisch wunderbare Diskurse führen kann und welche Auswege man findet, wenn man gefragt wird, was denn besser heißt oder nicht, habe ich von Ihnen gelernt in dieser Stunde. Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Gespräch, Volker Lippin.
Ihnen auch vielen Dank für das Gespräch.